Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt als der lebendige Herr in unserer Mitte bist. Und wir möchten dich bitten, rede du in diesen Tagen mit uns. Segne du den Daniel und tröste ihn, bevollmächtige du ihn und gebrauche du ihn in diesen Tagen auch in der Verkündigung, in der Seelsorge, und lass du uns dir begegnen in deinem Wort und untereinander. Hab Dank jetzt für diese Tage. Amen.
Ich weiß ja nicht, mit welchen Motiven Sie hier in dieses Seminar gekommen sind. Kämpfen, laufen, siegen. Also ich muss ehrlich sagen, vor etwa 28 Tagen war es mir gar nicht mehr ums Kämpfen. Da war irgendwie so, ach, was hat das alles für einen Sinn? Und ich habe meine Frau miterlebt, wie sie gekämpft hat, und man hatte so zuerst den Eindruck, ja, jetzt hat sie den Kampf verloren oder was? Heute darf ich wissen, dass sie den Kampf nicht verloren hat, auch wenn es vielleicht äußerlich so aussieht. Warum ich das so sehe, werde ich dann auch noch erklären. Aber vielleicht mal ganz kurz die Frage, ist Ihnen auch immer nicht immer ums Kämpfen? Gibt es auch so Tage, wo Sie denken, ach, ich kann einfach nicht mehr. Irgendwie dieses ständige Kämpfen und Laufen. Und die nächste Frage, fühlen Sie sich als Sieger? Also eigentlich ist ja so, wenn man sieht, wie viel man Fehler macht im Leben und wie oft man schwach ist und einfach nicht mehr, vielleicht nicht mehr so die Lösungen sieht, dann fühlt man sich alles andere als ein Sieger. Das liegt ganz einfach daran, dass wir noch die weltliche Vorstellung von einem Sieger haben. Also der Sieger ist einer, der alle anderen besiegt und das dann eben mit seiner, ich sage jetzt mal, mit seiner überlegenen Kraft eben fertiggebracht hat. Wenn das Neue Testament von einem Sieg redet, dann redet sie von einem Sieg über diesen Kosmos, über diese Welt, aber nicht in der Weise, dass wir aus unserer eigenen Kraft diesen Sieg erringen müssten, sondern wir haben das große Vorrecht, durch eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus im Sieger zu sein. Die Gnade Gottes hat uns in den Sieger hineinversetzt. Und das ist eine biblische Tatsache. Auch wenn wir uns überhaupt nicht als Sieger fühlen. Das einzig Entscheidende ist, ob wir in Christus sind, und wenn wir das sind, sind wir im Sieger, und dann dürfen wir uns auch als Sieger fühlen, nicht weil wir so stark und so kräftig sind, weil wir so absolut vorbildliche Christen sind, denen alles gelingt und die von sich denken, ich bin allen überlegen. Das ist nicht die Meinung des Neuen Testamentes, des Evangeliums Gottes. Ich darf ein Wort aus 1. Korinther 9 lesen, ab Vers 22. Hier ist von einem Laufen die Rede, von einem Kämpfen, von einem Siegeskranz und so weiter. Und der Text beginnt: Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Wir dürfen ja wissen aus dem 2. Korintherbrief, dass Paulus erkannt hat, dass die Kraft Gottes ganz besonders in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Das heißt, wenn man persönlich schwach ist, kann er in einer ganz wunderbaren Art und Weise in uns wirken, vielfach so, dass wir es vielleicht selber nicht einmal richtig merken. Und er bewirkt in uns Dinge, die letztlich dann auch zum Sieg gehören, weil er es bewirkt hat. Also den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Das ist also nicht nur, ich tue so, wie wenn ich schwach wäre, sondern er war auch schwach, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Paulus war ein bisschen, ich sage jetzt mal, bescheiden. Man könnte sagen, Paulus, wo ist dein Glaube, dass du hier sagst, dass du nur einige erretten kannst? Warum bist du nicht ein bisschen, warum hast du nicht ein bisschen größeren Glauben, dass du alle erretten kannst? Nein, er wusste, im Moment ist die Zeit der Gemeinde, der Gnade. Jetzt geht es darum, dass der Leib Jesu Christi vervollständigt wird und damit Christus und sein Leib dann eben in Zukunft die entsprechenden Aufgaben übernehmen kann, die eben Gott für uns vorgesehen hat. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ich weiß nicht, was Sie spüren, wenn Sie das lesen, denken Sie, ja, Moment mal, also ich kann doch da mit Paulus gar nicht mithalten und mit all den anderen, wie soll ich den Preis jetzt noch gewinnen? Ich bin sowieso, ich bin froh, wenn ich irgendwie Nummer 10.000 bin oder 100.000 in der Rangfolge, aber der Erste kann ich sowieso nicht sein. Wie wir diese Stelle zu verstehen haben, will ich dann in der letzten Stunde bekannt geben. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Also denken wir an einen Marathonläufer, denken wir an alle die Sportler, die an einer Olympiade teilnehmen, die knechten ja ihren Leib richtig gehend. Ein Marathonläufer muss jeden Tag stundenlang üben, damit seine Muskeln entsprechend stark sind, um überhaupt eine Chance zu haben, diesen Marathon zu gewinnen. Ich denke, Sie wissen, ein Marathon ist 42 Kilometer lang und der Weltrekord ist etwas über 2 Stunden. Man muss sich das mal vorstellen. Heute können die Schnellsten diese enorme Strecke in etwas mehr als 2 Stunden hinter sich legen. Das ist schon gewaltig und was das am, ich sage jetzt mal, Enthaltsamkeit braucht an Training und da wird der Körper gestählt und der quält seinen Körper tagtäglich, damit er dann einmal an der Olympiade eine Goldmedaille vielleicht gewinnt, macht er das Ganze, aber man kommt dann vielleicht in der Presse, kann diese Goldmedaille immer zeigen und auch im Wohnzimmer aufhängen, aber irgendwann ist man dann vergessen. Und jetzt sagt Paulus, wir empfangen einen unvergänglichen Siegeskranz. Einen unvergänglichen. Wir werden dann auch noch die Stelle näher anschauen im 2. Timotheusbrief. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib, knechte ihn. Das wird sehr oft, oder vor allem im Mittelalter, wurde dann das so interpretiert, dass man sagt, ich muss mich kasteien. Die Mönche haben sich, Martin Luther ja auch, haben sich selber gepeitscht. Sie haben ihren Leib sprichwörtlich zerschlagen, weil sie dieses Wort so interpretiert haben. Heute macht das kaum jemand und ich denke auch, dass das nicht in dem Sinn nötig ist. Aber was Paulus damit meint, aus meiner Sicht, ist, die Bedürfnisse meines Leibes, die stelle ich hinten an. Das heißt, sobald etwas kommt, wo ich merke, da ist jetzt etwas anderes dran, dann stelle ich die Bedürfnisse meines Leibes zurück. Oder ich sollte mich darin üben, die zurückzustellen und sagen, Moment, jetzt eigentlich wäre ich müde. Eigentlich würde ich jetzt gerne auf meine Couch sitzen oder liegen und vielleicht schöne klassische Musik hören. Aber ausgerechnet jetzt ruft eine Person an, die mit mir ein intensives Gespräch führen möchte. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, auszuruhen, und jetzt kann ich das nicht. Das heißt, ich muss dann meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Leibes zurückstellen. Das ist mir gerade vor einem Monat nicht gelungen. Ich habe mir vorgenommen, auch etwas von dem schönen Tag zu genießen. Und als meine liebe Frau nach Hause kam, ich habe den ganzen Tag am Computer gearbeitet, war immer drin, und zwar schönes Wetter. Und als sie nach Hause kam und mir gesagt hat, es gehe ihr nicht gut, und ich wollte gerade weg, und sie sagt, bleib doch hier. Und ich hatte dann schon etwas geplant und habe meine Bedürfnisse nicht zurückgestellt. Bin, statt dass ich sage jetzt mal, die Alarmglocken meiner Frau gehört habe, ich habe sie schon gehört, aber irgendwie nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich habe gedacht, wenn ich zurückkomme, können wir ja dann nochmal drüber reden. Und wir hatten gestern so einen schönen Tag und wir konnten so viel reden, und das können wir auch nachher noch machen. Ich ging weg, und in ihr wurde es dann immer schwärzer, und bis sie sich das Leben nahm. Ich habe sie dann nicht mehr gesehen. Heute weiß ich, ich habe meine Bedürfnisse nicht zurückgestellt, einerseits, und andererseits habe ich mich zu wenig in der Wachsamkeit geübt. So im Nachhinein kommt es mir vor, wie die Jünger in Gethsemane. Jesus sagt, wachet und betet mit mir. Und obwohl sie die Aufforderung gehört haben, sind sie eingeschlafen. Nicht gewacht. Ja, aus der Sicht Gottes konnten sie wahrscheinlich nicht wachen, weil die Finsternis so überhand genommen hat, dass sie einfach schläfrig wurden. Diese Geschichte hat uns Gott in seinem Wort mitgeteilt, um uns zu zeigen, bemüht euch darin, immer wachsam zu sein. Und ich habe den Eindruck, es ist gerade dann so gefährlich, die Wachsamkeit zu verlieren, wenn man sich innerlich etwas vorgenommen hat und gesagt, jetzt möchte ich das tun. Und dann kommt etwas dazwischen, und statt dass man merkt, jetzt ist etwas anderes dran, zieht man einfach seine Sache durch. Und dann kann es verheerende Folgen haben. Damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Soweit der Text, jetzt mal zur Einleitung. Ich möchte ein paar allgemeine Dinge sagen zum Kämpfen. Wenn wir das Alte Testament lesen und studieren, dann finden wir eine Fülle von kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber auch im Neuen Testament bleibt das Blutvergießen nicht aus. Auch da finden wir das immer wieder. Aber die Apostel, die weisen zwar auch auf einen Kampf hin, auf einen Streit, auf einen Lauf, aber hier handelt es sich nicht in gleicher Weise um Kämpfe gegen Fleisch und Blut, wie das beim Volk Israel der Fall war, sondern wir kämpfen gemäß Epheser 6, und das werden wir morgen noch näher anschauen, wir kämpfen gegen die widergöttlichen Geistesmächte. Es handelt sich also um einen Geisteskampf. Und dieser Geisteskampf wird auch in den alttestamentlichen Geschichten abgeschattet. Wenn ich an die Eroberung des Landes Kanaan denke, durch die Israeliten. Da war es ja so, dass zuerst 12 Kundschafter ausgesandt wurden und 10 haben, also alle 12 haben natürlich gesehen, im Land Kanaan, da gibt es gewaltige Städte mit unglaublichen Mauern. Jericho ist ja eine Festung, die ist nicht einzunehmen mit unseren Mitteln, die wir haben. Und dann gibt es da Riesen, die sind so groß, dass wir selber das Gefühl haben, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Wenn ich diese Gegner anschaue, dann denke ich, wir haben keine Chance. Null. 10 waren davon überzeugt. Aus menschlicher Sicht war ja das richtig. Sie hatten aus menschlicher Sicht, aus eigener Kraft, absolut keine Chance. Aber Josua und Kaleb, die haben nicht auf die Größe der Feinde geschaut und auch nicht auf das eigene Unvermögen, sondern sie haben mit ihrem Gott Erfahrungen gemacht, am Schilfmeer, in Ägypten, in der Wüste. Und sie wussten, Moment, wir haben einen Gott auf unserer Seite, der ist stärker als alle diese Riesen. Und wir können die besiegen, weil wir einen Gott auf unserer Seite haben. Das ist das Entscheidende. Und da wird natürlich auch das abgeschattet, dass diese Riesen, das sind ja eigentlich im übertragenen Sinn, haben wir es auch mit solchen Riesen zu tun, diese Geister der Bosheit, Satan und wie die Engel, diese Dämonen, wie sie alle heißen, die sind uns ja intellektuell, von der Intelligenz her, auch von der physischen Kraft her, sind die uns weit überlegen. Das heißt, wenn wir wissen, wie stark die sind und wenn wir dann unsere eigene Schwachheit erkennen, dann müssen wir sagen, der Kampf ist von Anfang an absolut aussichtslos. Absolut. Aber das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, Moment, ich weiß, ich habe gegen Satan habe ich nicht die geringste Chance, aber weil ich in Christus bin, weil Christus in mir ist, ist auch der Sieger in mir und bin ich im Sieger drin und dann kann der Satan so stark sein, wie er will. Ich werde siegen in Christus. Und dieses Denken von Josua und Kaleb, das sollten wir uns aneignen. Nicht das Denken der 10 Kundschafter, die gesehen haben, Mensch, die sind uns so überlegen, die haben nur auf das geschaut und das, was sie mit ihrem Gott erlebt haben, das haben sie dann einfach irgendwie verdrängt, unterdrückt. Auch der Kampf zwischen David und Goliath ist so ein Bild auf diesen Kampf. David, 17-jährig, ungefähr, noch nie eine Rüstung angehabt, nur eine Steinschleuder und dann kommt da so ein Riese, etwa 3 Meter groß, mit einer Wahnsinnsrüstung, mit einem Schwert und einem Speer. Und wenn man den anschaut, muss man sagen, ich habe keine Chance. Und David sagte, der Gott meiner Väter ist auf meiner Seite. Und das allein ist entscheidend. Nicht, was ich sehe mit diesen Augen, nicht, wie ich mich fühle oder was ich für Erfahrungen gemacht habe. All das ist nicht das Entscheidende. Unser Kampf gegen die Geistesmächte der Bosheit ist ein ungleicher Kampf. Unsere Gegner sind uns weit überlegen und trotzdem kämpfen wir auf der Seite des Siegers. Und durch den Glauben Jesu Christi in uns werden wir diesen Kosmos überwinden. So hat es uns das Wort Gottes verheißen. Der geistliche Kampf ist ein Kampf, der sehr stark unsere Gedanken und unser Herz betrifft. Es geht hier also immer wieder darum, wenn wir diesen Kampf führen, dass wir darauf Acht geben, ins Denken Gottes hineinzukommen. Das Denken Gottes zu übernehmen und als Tatsache zu akzeptieren, auch wenn unsere Augen, unsere Gefühle und unsere Erfahrungen uns etwas völlig anderes sagen. Das, was wir im Worte Gottes lesen, ist die größere Realität und vor allem die bleibende Realität im Gegensatz zu dem, was wir sehen, hören und fühlen. Es geht also darum, dass wir mit den Gedanken Gottes und mit den Gedanken des Wortes Gottes mitdenken. Metanoia, dieses griechische Wort, wird ja meistens mit Buße übersetzt. Wörtlich heißt es eigentlich mitdenken. Metanoia, mitdenken. Dass wir da mitdenken, in dieses Denken hineinkommen. Und das ist ein Übungsprozess, der immer wieder neu praktiziert werden muss. Dieses Mitdenken mit den Worten Gottes, mit seinen Gedanken. Wenn wir alle Stellen des Kämpfens und Ringens im Neuen Testament nachlesen, dann merken wir, dass unsere Gedanken, unsere Ausrichtung und unsere Grundhaltung eine ganz zentrale Rolle spielen. Das Neue Testament braucht für das Kämpfen, Streiten und Ringen verschiedene Worte. Die wichtigsten Begriffe möchte ich einmal ein bisschen noch näher erläutern. Da gibt es den griechischen Begriff Polemos. Das ist der typische Krieg. Dann gibt es den Begriff Agon, das ist der Kampf, manchmal auch als Wettlauf übersetzt. Strateia, das ist der, ich glaube, das ist der, ist auch der Streit. Dann Athlesis, der Kampf, der Wettkampf. Das kommt, das Wort Athletik kommt von da, also ein Athlet. Das hat, kommt also von da. Dann gibt es Agonia, der Kampf und so weiter. Dann natürlich die entsprechenden Verben dazu. Ich habe versucht, möglichst alle diese Stellen ein bisschen näher anzuschauen. Das Wort Streit oder Krieg, griechisch Polemos, wird eigentlich nur für kriegerische Auseinandersetzungen gebraucht. Jesus nimmt diesen Begriff zum Beispiel für die Kriege in der Endzeit, wenn er sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Ja. Da ist dieses Wort Polemos. Und in der Offenbarung wird damit auch der Krieg zwischen Michael und seinen Engeln mit Satan und seinen Engeln beschrieben. Offenbarung 12, Vers 7. Auch hier das Wort Polemos. Jakobus verwendet Polemos auch für die unguten Streitigkeiten der Gläubigen untereinander. In Jakobus 4,1 erwähnt er die, ich sage jetzt mal, die unrühmliche Tatsache, dass unter den Gläubigen eben so ein Streit herrscht. Auch das dazugehörige Verb streiten, polemeo, wird für eine kriegerische Auseinandersetzung gebraucht. Es handelt sich also bei diesem Begriff weniger um den geistlichen Kampf, den wir führen sollen. Dieses Wort wird zum Beispiel auch da gebraucht, wo wir mit Christus die Bösen definitiv besiegen werden. Offenbarung 19, Vers 11, wo der Herr, der treu und wahr ist, auf seinem Pferd mit seinem Heer kommt und die Bösen besiegt. Auch da wird dieses Wort gebraucht. Jetzt geht es mehr um den Ringkampf, das ist eben ein anderes Wort, ein Begriff, den man vielleicht eher mit Ringen oder Ringkampf übersetzen könnte, ist das Wort Agon, griechische Wort Agon. hängt sprachlich zusammen mit Ago. Das heißt führen, lenken, leiten, treiben. Also wenn man da etwas treibt, führt, das ist so ein Ringkampf. Man versucht den anderen irgendwie zu führen und zu Boden zu bringen. Dieses Wort wird nur in den Paulusbriefen, also als Hauptwort, nicht als Verb, sondern als Hauptwort wird es nur in den Paulusbriefen und im Hebräerbrief benutzt. Es geht hier also um den entscheidenden Ringkampf des Glaubens. Paulus benutzt dieses Wort am Ende seines Lebens, wenn er schreibt in 2. Timotheus 4,7, den idealen Ringkampf habe ich gerungen, den Lauf habe ich vollendigt, den Glauben habe ich bewahrt. Das ist also dieser positive geistliche Ringkampf, von dem Paulus hier spricht, dieses Agon, wo er uns aufmuntert, eben auch diesen Kampf zu führen. Auch im Hebräerbrief werden wir auf die Wichtigkeit dieses Ringkampfes aufmerksam gemacht. Die Elberfelder übersetzt hier das Wort mit Wettlauf, hat ja auch etwas damit zu tun, weil das Wort Laufen in Hebräer 12,1 auch gebraucht wird. Da heißt es nämlich, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, damit meint der Hebräerbriefschreiber die Glaubenshelden in Kapitel 11, wo Paulus die alttestamentlichen Glaubenshelden zitiert und wie sie durch den Glauben gekämpft haben und was sie gemacht haben. Es werden da ja auch Leute zitiert, die nicht mit Namen, die zuerst einmal solche, die feindliche Heere besiegt haben, die die Kraft des Feuers gelöscht haben, der Mund der Löwen verstopft haben und so weiter. Das haben die alles durch Glauben gemacht und dann fährt aber Paulus weiter in Vers 35b, wo er dann sagt, andere aber wurden getötet, zersägt und verbrannt und ganz schlimme Dinge, auch aus Glauben. Das heißt, hier wirkte die verborgene Kraft des Glaubens. Wir werden in diesen Tagen noch näher darauf eingehen. Also, das sind die Wolke der Zeugen. Weil wir die um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, oder man könnte auch übersetzen, das vor uns liegende Ringen laufen. Es ist also auch dieser Ringkampf, wo man ringt und gleichzeitig auch läuft. Und hier übersetzt Elberfelder Wettlauf, ist aber auch das griechische Wort Agon. Seinen geistlichen Sohn Timotheus macht Paulus darauf aufmerksam, mit was dieser Ringkampf zusammenhängt. In 1. Timotheus 6, Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir sehen hier also, dass dieser Ringkampf ein Kampf des Glaubens ist, des Vertrauens auf Gott. Es ist ein Kampf, wo wir immer wieder neu den Glauben, das Vertrauen fassen und sagen, ja Herr, ich weiß, dass du es gut meinst mit mir und dass deine Wege gut sind, auch wenn du mich Wege führst, die ich absolut nicht verstehen kann. So die ersten Tage nach dem Tod meiner lieben Frau konnte ich einfach die Wege Gottes nicht verstehen und man denkt, Herr, was soll das und warum lässt du so etwas überhaupt zu? Und wenn man dann trotzdem sagen kann, jawohl, ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen, dann, darf man den Glauben wieder wie neu fassen. Dieser Ringkampf, also kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Dieser Ringkampf hängt also untrennbar mit dem Glauben zusammen, mit dem Vertrauen auf das Wort Gottes. Dass man einfach festhalten kann, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe und so weiter uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die da ist in Christus Jesus. Dass wir das immer wieder neu fassen und sagen, ich weiß, es gibt nichts, was mich trennt von dieser wunderbaren Liebe, auch ein Suizid nicht. Immer wieder versuchen uns die geistigen Mächte der Bosheit einzureden, dass man sich nicht auf die Worte Gottes verlassen kann. Übrigens, wenn ich jetzt so über den Suizid meiner Frau spreche, dass ich sage, dass auch ein Suizid uns nicht trennen kann von der Liebe Gottes, dann meine ich damit nicht, dass ein Suizid ganz okay ist. Dass man sagen kann, ja, also wenn es einem dann nicht mehr so passt im Leben und wenn es nicht mehr so schön ist, dann kann man sich ja dann das Leben nehmen und Gott ist dann auch einverstanden. Das will ich damit überhaupt nicht gesagt haben. Ich vergleiche den Suizid meiner lieben Frau mit einer ähnlichen Begebenheit, die Petrus erlebt hat. Ihm war es ein tiefstes Herzensanliegen, seinen Herrn nie und nimmer zu verraten. Und das war ein ganz echter Herzenswunsch, kann man nachlesen im Markus. Und jetzt kommt die Finsterniswelt über ihn. Jesus wird gefangen genommen und weggeführt und jetzt kommt die Finsterniswelt über ihn und er hat, obwohl er das nicht wollte, nicht die Kraft, zu seinem Herrn zu stehen. Das heißt, er verleugnet seinen Herrn dreimal. Die Kraft war nicht da, weil da noch andere Mächte im Spiel waren. Das heißt, man kann nicht sagen, Petrus, es war okay, dass du deinen Herrn verleugnet hast. Es war nicht okay, aber der Herr hat ihm vergeben. Und wenn wir gläubig sind, dann gehört unser Leben dem Herrn und dann entscheidet er, wann es mit uns Schluss ist. Aber ich weiß, bei meiner lieben Frau war es einfach so, dass sie in einer solchen tiefen Finsternis war, dass sie nicht mehr das tat, was sie eigentlich wollte. Im gesunden Zustand wollte sie so etwas gar nie tun. Also, dass man das vielleicht ein bisschen so vergleichen kann, wenn ich sagen kann, es war okay, ja, das war nicht okay, aber sie war in einer solchen geistigen Umnachtung für kurze Zeit, das ging ganz schnell übrigens, für kurze Zeit, dass sie nicht mehr das tat, was sie eigentlich wollte. Die Mächte der Bosheit wollen uns einreden, dass man sich nicht auf die Worte Gottes verlassen kann. Schau doch einmal auf deine Erfahrungen. Wie vieles ist ganz anders gelaufen, als du gedacht hast. Und du hast aufgrund des Wortes Gottes hast du gedacht, es läuft dann in deinem Leben so und so. Und es ist ganz anders gelaufen. Siehst du, auf das Wort Gottes ist kein Verlass. Sie wollen uns mit den sichtbaren Erfahrungen, die wir machen, weismachen, dass die Verheißungen Gottes eine Illusion sind. Es ist nicht einfach, das zu lernen, was uns Paulus im 2. Korinther 4,18 als Blickrichtung vorgibt, wenn er sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir sind von Natur aus sehr stark darauf ausgerichtet, das Sichtbare anzuschauen. Wir schauen die Nachrichten an, wir schauen unsere Mitmenschen an, wir schauen an, was alles passiert und wir denken, das ist die Realität. Es ist ein Teil der Realität, aber die wirkliche, wesenhafte Realität, die verbirgt sich in der Unsichtbarkeit. In der Unsichtbarkeit, da werden die Entscheidungen gefällt. Das ist die Realität. Wenn man zum Beispiel Hiob 1 oder 2 anschaut und das schwere Schicksal eines Hiob studiert und denkt, was hat der arme Kerl alles durchmachen müssen? Und man hat wirklich den Eindruck, er ist von Gott total verlassen. Und irgendwo muss doch der eine Sünde haben in seinem Leben, sonst würde das Gott doch niemals so machen und es wäre ja ungerecht, wenn ein Gerechter so sehr leiden müsste. Also steckt doch da irgendwo eine versteckte Sünde. Die Unsichtbarkeit sah ganz anders aus. In der Unsichtbarkeit hat der Herr dem Satan gezeigt, was Hiob für ein vorbildlicher Mann war, und Satan dachte, ja, wenn man dem mal alles wegnimmt, ja, und wenn der auch seine Gesundheit dann noch verliert, dann ist's aus mit der Gottesfurcht. In der Unsichtbarkeit lief etwas ganz anderes ab, als was die Menschen sichtbar sahen. Der Ringkampf des Paulus beinhaltete auch ein Kämpfen um die Gläubigen. In Kolosser 2,1 schreibt er, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Also er hat auch gekämpft um die Gläubigen, und Laodicea ist ja bekannt, wenn wir die Offenbarung lesen, und Laodicea kommt ja in der Offenbarung gar nicht gut weg. Der Herr sagt, dass sie lau sind, sie sind weder heiß noch kalt, und der Herr droht an, sie aus dem Mund auszuspeien. Allerdings darf man auch sagen, dass diejenigen, die in Laodicea überwinden, die haben eine ganz große Verheißung. Also es ist nicht so, dass einfach Laodicea, das sind jetzt alle abgeschrieben, sondern dass das Sendschreiben an Laodicea war so ein letzter Aufruf des Herrn. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass auch einige, wenn auch nicht die ganze Gemeinde, aber auch einige umgekehrt sind und wirklich mit dem Herrn ganze Sache gemacht haben. Und Paulus hat um die gekämpft. Und obwohl er so gekämpft hat, war der Zustand dann einige Jahre später in dieser Gemeinde doch sehr, sehr bedenklich. Und trotzdem glaube ich, dass seine Arbeit nicht umsonst war. Er hat im Gebet für sie gekämpft, er hat erkannt, wo ein falsches Denken war in der Gemeinde, und er hat alles daran gesetzt, einfach das Denken in dieser Gemeinde zu korrigieren. Das war ja übrigens generell die Ausrichtung des Apostels Paulus, wenn man an einen Galaterbrief denkt, wo man sieht, wie die Galater plötzlich verführt wurden, wo es heißt, ihr müsst euch beschneiden lassen, damit ihr an den Verheißungen teilhaben könnt, ihr müsst wieder Gesetzeswerke tun, damit ihr gerettet werdet, und so weiter und so fort. Und die Galater wurden dann verunsichert und haben dann auf diese Gesetzeslehrer geachtet, und nun hört das Paulus und er muss einen Brief schreiben, und er schreibt, ja, ich befürchte vergeblich, mich um euch bemüht zu haben. Er ringt hier, er kämpft hier und denkt, ich muss alles unternehmen durch den Geist Gottes, durch seine Hilfe, damit diese Galater nicht abirren und wieder dem Evangelium allein aus Gnade und allein aus Glauben sind wir gerettet, dass sie sich von dem wieder abwenden. Es war für ihn nicht nur ein Kampf gegen unangenehme Umstände. Er hat ja mit Kälte zu kämpfen, mit Räubern hat er zu kämpfen, mit Schiffbruch hat er zu kämpfen, mit Auspeitschungen hat er zu kämpfen, mit Gefängnis hat er zu kämpfen, mit Hunger hat er zu kämpfen. Nein, er hat auch noch um die Gemeinden gekämpft. Er sah die Probleme und merkte, hier könnte alles verloren gehen. Und er konnte nicht mehr anders als auf die Knie gehen und sagen, Herr, erbarme dich und schenk du mir die richtigen Worte, dass ich das Richtige niederschreiben kann, damit diese Gemeinde nicht verloren geht. Ich meine jetzt von der Lehre her. Das Verb ringen, agonisomai, hängt ebenfalls mit dem zusammen, was der Gläubige zu tun hat. Jesus sagt in Lukas 13, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Jetzt kommt was Beengendes. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Oh oh. Sofort meldet sich beim ehrlichen Hörer oder Leser dieser Worte die Angst. Da gibt es Leute, die bemühen sich ernsthaft, und dann geht es doch nicht. Könnte ich auch zu denen gehören? Lesen wir, was der Text weiter sagt. Lukas 13, 25 bis 27. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns. Wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Wir haben, ich sage es mal mit anderen Worten, wir haben in der Kirche das Abendmahl genommen. Und auf unseren Straßen hast du gelehrt, wir haben doch deine Worte gehört. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Da gibt es also solche, die essen vor ihm, die trinken vor ihm, hören seine Reden und der Herr kennt sie nicht. Er beginnt ja dann, sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen. Das heißt, was sind das für welche, die anklopfen? Das sind solche, die draußen stehen. Das heißt, das sind gar nicht solche, die hineingekommen sind, die in die Gegenwart Jesu gekommen sind, die eine innige, herzliche Liebesgemeinschaft mit diesem Gott, mit diesem Herrn Jesus haben. Sie haben eine Frömmigkeit, sie gehen vielleicht in die Kirche, sie nehmen das Abendmahl, sind vielleicht getauft, haben auch die Bergpredigt gehört, aber keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das reicht einfach nicht. Ich kann nicht draußen stehen in der Welt und keine Beziehung zu Jesus zu haben oder vielleicht am Sonntag mal kurz für eine Stunde, aber unter der Woche, da lebe ich einfach mein Leben, da brauche ich doch keine Beziehung zu Jesus. Ich bin doch getauft und ich habe doch das Abendmahl. Ich habe die Bergpredigt gehört, das reicht doch. Nein, es braucht eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ein Verbundensein, eine Liebesbeziehung. Und dann steht man eben nicht draußen, wenn der Herr die Tür schließt. Es sind Menschen, die viel vor und vielleicht für den Herrn taten, aber nicht in seinem Auftrag. Das heißt, sie haben nicht aus einer Vertrauensbeziehung zum Herrn Jesus heraus gelebt, sondern in einer gewissen Frömmigkeit, wo sie dachten, solange wir uns Mühe geben und christlich leben, solange können wir doch davon ausgehen, dass der Herr uns in den Himmel holt. Denn das haben wir schließlich auch verdient, oder? Wir sind doch gute Christen. Bei diesem Ringkampf geht es eben nicht um einen Kampf, den wir aus eigener Kraft führen müssten. Das kommt auch wunderbar zum Ausdruck aus Kolosser 1, 29. Wozu ich mich auch bemühe, kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Seine Wirksamkeit, die in uns wirkt in Kraft. Es ist sein Wirken. Aber sein Wirken in uns kommt dann zustande, wenn wir eben eine lebendige Beziehung haben, wo wir unseren Herrn auch im Alltag mit hineinnehmen in alle unsere Geschäfte und Unternehmungen. Dieser Kampf kann nur mit Gottes Wirksamkeit geführt werden. Das geistliche Ringen hängt eindeutig auch mit dem Gebet zusammen, so schreibt Paulus auch. Es grüßt euch in Kolosser 4, 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Er ringt in den Gebeten. Das ist ein Ringkampf im Gebet. Es ist schon etwas Schönes, wenn Menschen im Gebet für andere ringen. Es ist, der letzte Monat war für mich wahrscheinlich der traurigste Monat meines Lebens. Ja, kann ich sagen. Aber gleichzeitig habe ich gespürt, wie Hunderte von Menschen für mich beten. Und gleichzeitig habe ich einen Trost gespürt, eine wunderbare Vergebung. Ich habe mich getragen gefühlt bis heute, weil so viele für mich beten. Ich habe diese Fürbitte, dieses Ringen der Geschwister, habe ich richtig gehend gespürt. Das war einmalig. Und die Trauerfeier eine Woche nach ihrem Tod war ja ein unglaublich trauriger Anlass. Aber was mich so bewegt hat, dieser traurige Anlass war trotzdem fast wie ein Stück Himmel. Warum? Ich komme zur Kirche und dann kommen da, die Kirche war ganz voll, 400 Leute, kommen da ganz viele Leute aus ganz Deutschland, von Berlin, München, Mönchengladbach, Karlsruhe, aus der ganzen Schweiz kommen Leute, haben sich da eingefunden in dieser Kirche und sind auf mich zugekommen. Und es ist mir eine Welle der Liebe entgegengekommen, wie ich das noch nie erlebt habe. Ich habe dann gedacht, wie wird das sein, wenn wir einmal beim Herrn sind, ja? Und wenn wir dann von dieser Liebeswelle der Geschwister so richtig überrollt werden, so gewaltig, gewaltig. Da habe ich das so gespürt auf eine Art und Weise, wie ich das noch nie erlebt habe. So massiv, diese Liebeswelle, die über mich hineingerollt ist. Eindrücklich. Und das an so einem furchtbaren Anlass. Ich möchte schließen mit einer Stelle aus 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. Da geht es, also bei unserem Kampf geht es ja um eine geistliche Kampfführung und hier wird das griechische Wort Strateia, ich denke Strategie kommt von diesem Wort, Strateia benutzt. Paulus erklärt dazu Folgendes. Die Kampfführung, die Strategie des Kampfes. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Denken wir an diese Jericho-Festung, ja, dass diese Stadt Jericho mit ihren gewaltigen Mauern und und wo wir denken, wir haben keine Rammböcke oder keine Belagerungsmaschinen, um diese Festung zu zerstören. Diese Festung hat ja dann der Herr, wahrscheinlich war es ein Erdbeben oder wie auch immer, zerstört. Und wir haben jetzt auch mit solchen Festungen zu tun, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Das sind Vernunftsschlüsse, die aus unserer Erfahrung herauskommen, die sich aber, die dem Wort Gottes widersprechen. Und wo wir sagen, also meine Erfahrung zeigt ganz eindeutig, es hat noch nie eine Totenauferstehung gegeben. Das steht zwar in der Bibel, aber ich selber habe es noch nie erfahren und darum gibt es sie auch nicht. Das ist jetzt das Einfachste. Also Einfachste, es ist grundlegend natürlich, aber es gibt noch ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel, wenn Paulus sagt, rechnet euch der Sünde für tot. Ich glaube, Römer 6. Da kann man natürlich sagen, Moment mal, Paulus, du bist einfach ein Fantast, du lebst in Illusionen. Wenn wir doch ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, wir sündigen Tag für Tag immer wieder neu, machen immer wieder Fehler. Und wie kann man dann so naiv sein und sagen, rechnet euch der Sünde für tot? Das geht doch gar nicht. Das ist doch Selbstbetrug, Paulus. Das ist so eine Festung, ja. Wir leben der Sünde noch. Nein, nein. Christus hat die Sünde des ganzen Kosmos weggetragen. Johannes 1, 29. Entweder glauben wir das oder sagen, nein, Johannes hat sich auch geirrt. Er hat die ganze Sünde. Das heißt, juristisch ist die Sünde weg, auch wenn wir heute faktisch noch sündigen. Ich benutze dazu ein Bild, um das zu erklären. Wenn ein Bauer ein Huhn schlachtet, dann, früher war das oft so, heute manchmal auch noch, dann schlägt er mit der Axt den Kopf ab und dann ist es auch schon passiert, dass das Huhn noch ein paar Meter weiter geflattert hat, geflogen ist, ohne Kopf. Dieses Bild müssen wir nehmen, wenn wir dieses Wort hören, Römer 6, wo es heißt, rechnet euch der Sünde für tot. Der Kopf ist weg. Aber wir flattern halt manchmal noch ein bisschen. Aber wir sind trotzdem tot. Sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, also jede Festung, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und das ist ja das Eigenartige, dass gerade die Erkenntnis Gottes in vielen Fällen genau unseren sichtbaren Erfahrungen widersprechen. Wir machen so viele Erfahrungen, wo wir denken, so ist die Realität. Und dann kommt irgendwie ein Wort Gottes und sagt, nein, das entspricht nicht unseren Erfahrungen. Und dann sagen wir, und wenn wir dann sagen, Moment, die Aussagen Gottes sind größer und höher als meine Erfahrungen. Abraham und Sarah hätten ganz klar sagen müssen, Moment mal, Sarah hat gesagt, bei mir ist meine Monatsblutung ist bei mir aus, ich bin sowieso eine alte Frau, 90-jährig, in diesem Alter gibt es keine Kinder mehr, es ist aus, die Sexualität ist auch gestorben, jetzt kommst du und sagst, nächstes Jahr hast du ein Kind. Das stimmt nicht, unsere Erfahrungen sagen uns genau das Gegenteil. Und zuerst hat Sarah natürlich gelacht, aber sie hat auch geglaubt und Abraham hat geglaubt, jawohl, wenn der Herr das sagt, dann ist es so, auch wenn unsere Erfahrung sagt, in diesem Alter gibt es keine Kinder mehr. Und der Höhepunkt des Glaubens von Abraham In dem Augenblick, wo es heißt, er solle seinen Sohn opfern und er nach Moria ging, hat er überlegt, Isaac ist mein verheißener Sohn, der Sohn, von dem Gott gesagt hat, dass er ganz große Geschichte mit ihm machen werde. Und ich weiß, dass mein Gott treu ist und jetzt will er, dass ich ihn töte. Das gibt's doch nicht. Und was soll ich? Und dann denkt er, das kann man im Hebräerbrief nachlesen, dann denkt er, mein Gott kann meinen Sohn aus den Toten aufwecken. Das hat Abraham gedacht, gemäß Hebräer, ich glaube 11. Es steht nicht im Alten Testament, aber der Heilige Geist hat uns das durch das Neue Testament vermittelt. Das hat Abraham geglaubt, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Totenauferstehung gegeben hat. Das heißt, Abraham glaubt etwas, was hundertprozentig nicht seinen Erfahrungen entspricht. Er sagt, wenn Gott mir etwas zusagt, dann ist er treuer und zuverlässiger als alle meine Erfahrungen. Und so zerstören wir jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Diese Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, die nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Christi, dass die keine Macht mehr über uns haben. Und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer himmlischer Vater, in Jesu Namen wollen wir dir danken für dein wunderbares Wort, für das Evangelium, für die frohe Botschaft, die Wohlkunde, die du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass wir von deinem Wort leben können. Herr, wenn wir dein Wort nicht hätten, dann wäre alles sinnlos. Das ganze Leben. Aber du hast hineingeleuchtet in unsere Herzen durch dein Wort. Dafür wollen wir dir herzlich danken und wollen dir allein die Ehre geben. Ich danke dir, dass du jetzt auch mit uns in diese Nacht gehst. Amen.